Heute im Podcast Jonathan wieder. Jonathan hat in Berlin eine Initiative gegründet, die sich Squirrel News nennt, also Eichhörnchen-Nachrichten. Das heißt, dort sammeln er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter alle Nachrichten, die für eine positive Zukunft wichtig sind, wo tolle Sachen genannt werden und nicht nur schlechte News verbreitet werden. Squirrel News gibt es auf Deutsch und auf Englisch und wie das Projekt entstanden ist, welche Herausforderungen er zu meistern hat, wie das Ganze über Spenden refinanziert werden soll, das alles erfahrt ihr hier bei Das Digitale Sofa mit Jonathan Widder von Squirrel News.
Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute schalten wir mal wieder nach Berlin in die Hauptstadt und zwar zu Jonathan Widder. Hallo Jonathan, grüß dich. Wie ist die Lage in der Hauptstadt? Geht's dir gut?
Hi Oliver. Ja, danke. Es geht mir gut soweit. Die Sonne scheint hier ins Fenster rein, nachdem es letzte Woche noch Minusgrade hatte. Und der Frühling kündigt sich langsam an. Von daher, ja, ich würde sagen, alles gut soweit.
Ja, das ist dein gewohnt positiver Ausblick in die Welt. Denn wir wollen heute über dein Projekt sprechen. Das nennt sich Squirrel News. Also wie das Eichhörnchen, die Eichhörnchen-Neuigkeiten. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich würde aber sagen, wie immer starten wir vielleicht erstmal mit dir, mit deinem Hintergrund. Wo kommst du her? Was hast du ursprünglich mal gemacht? Und wie kam es dazu, dass du jetzt ein Projekt wie Squirrel News, quasi die eine App, die nur positive Nachrichten eigentlich zeigt, gegründet hast?
Ja, also es war eigentlich ein langer Prozess. Ich habe schon mit 13 angefangen, den Spiegel zu lesen und habe dann auch irgendwann, als es um den Beruf ging. Ich war nicht nur an Journalismus interessiert, aber Journalismus war schon irgendwie immer mit dabei und so hat sich wie so ein roter Faden immer durchgezogen. Habe da die meisten Praktika gemacht und freie Mitarbeit in dem Bereich. Habe Politikwissenschaft studiert, anschließend Soziologie in Kiew und also in der Ukraine, um mal ein bisschen was anderes zu sehen. Ich hatte da irgendwie vorher Freunde kennengelernt aus der Ukraine und war da zu Besuch und habe dann gedacht, alle gehen in den Westen oder in den Norden, Schweden, Großbritannien, USA, ich gehe darüber und habe dann meine Masterarbeit über die Entwicklung der politischen Kultur in der Ukraine geschrieben in den letzten 500 Jahren, entgegen Warnungen meiner Dozentinnen und Dozenten, dass das ein bisschen zu hochgegriffen ist und so weiter als Forschungsgegenstand. Und jetzt, ich hatte das danach wieder vergessen eigentlich, aber jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich eigentlich schon damals mich mit Fortschritt beschäftigt habe und wie Fortschritt funktioniert, wie er zustande kommt, woran es liegt, was die einzelnen Hebel dafür sind. Und als ich dann zurück bin, 2011 wieder nach Deutschland, habe ich mich selbstständig gemacht als freier Journalist. Habe da erstmal für größere Medien ab und zu geschrieben, Zeit Online, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, politisches Feuilleton, aber auch Kultur, Film und solche Sachen. War aber dann nicht so ganz richtig glücklich mit dem Berufsbild des freien Journalisten, weil es doch schon sehr, sehr viel Arbeit ist für teilweise sehr wenig Geld, auch wenn man irgendwie erfolgreiche Beiträge veröffentlichen kann, da ist trotzdem das Verhältnis von Aufwand zu Bezahlung kann auch mal richtig lächerlich sein. Und bin dann irgendwie, habe einen kleinen Umweg gemacht über die Berliner Startup-Szene, die ja im Moment immer wichtiger wird hier als Arbeitgeber, aber dann kurzzeitig in einem Social-Media-Startup mit wenig Anspruch an Sinn. Und bin danach in ein Startup gekommen, das hohen Anspruch an Sinn hatte. Sinn ist immer so ein breites Wort, aber trifft es in dem Fall als Vergleich ganz gut. Und habe dann für das Enorm-Magazin die Online-Redaktion aufgebaut mit einem Kollegen und bin da in Kontakt gekommen eigentlich mit dem ganzen Bereich Sozialunternehmertum, soziale Innovationen. Habe dann auch die Schwesterplattform Good Impact schrittweise übernommen, die war sehr klein, aber man konnte rumprobieren und auch aggregieren, wie es damals genannt wurde, oder kuratieren. Und da ging es auch um soziale Innovation, gute neue Ideen und Lösungsansätze für soziale Herausforderungen. Und da bin ich ein paar Jahre geblieben, habe da noch viel weiterentwickelt. Wir hatten auch eine App und als es dann irgendwann zu Ende ging, wollte ich eigentlich trotzdem in diesem Themenbereich weitermachen und gerne was Eigenes gründen. Und deswegen habe ich dann mit Squirrel News das einfach mal probiert. War sehr unsicher, ob das klappt, ob ich das kann. Ich war vorher kein Gründer in dem Sinn von Anfang an. Und jetzt läuft es doch relativ gut. Also ich bin insgesamt doch positiv überrascht. Auch wenn ich natürlich irgendwie wusste und mir klar war, dass es ein Bedürfnis gibt und dass ich das auch irgendwie kann. Aber es war dann doch nicht klar, ob das klappt mit dem Verein, dass da auch die Gemeinnützigkeit anerkannt wird und ob man es dann schafft, ein Team aufzubauen, wo man auch englischsprachige Muttersprachler hat hier in Deutschland. War alles nicht ganz klar und läuft aber gut und die Resonanz ist sehr gut eigentlich und ja, genau, so kam es dazu.
Vielleicht kannst du mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie mal grundsätzlich das Funktionsprinzip quasi oder eigentlich die Idee hinten dran erklären, wenn das jetzt vielleicht noch nicht gehört hat. Also grundsätzlich, ihr seid eine App.
Ja.
Gibt es euch auch auf dem Web eigentlich?
Weiß genau, es gibt eine Website, da gibt es eine Webversion. Wir haben die Newsletter, der auch entweder einmal die Woche kommt oder dreimal pro Woche, da kann man sich die Frequenz aussuchen. Und wir haben eine App, wo wir auch alles veröffentlichen. Das heißt, es ist rein digital, aber man kann sich dann noch den Kanal aussuchen, der einem am besten gefällt. Und was machen wir eigentlich? Wir kuratieren lösungsorientierte Nachrichten, Medienbeiträge. Das heißt, wir sammeln die zusammen aus der kompletten Medienlandschaft, aus der deutschsprachigen und der englischsprachigen, filtern die, wählen aus nach unseren Kriterien und unserer Meinung, was jetzt am wichtigsten ist, was am besten ist, packen immer ungefähr 10 Beiträge in eine Ausgabe. Auf Englisch und Deutsch gibt es getrennte Ausgaben. Und genau, danach wird es kostenlos veröffentlicht und verteilt eben über die Kanäle, die wir eben schon genannt haben, Website, Newsletter und App. Und ja, die App ist kostenlos, finanziert sich hauptsächlich über Kleinspenden. Und ja, genau, das sind so die wichtigsten Eckpunkte.
Wie kannst du diese Kriterien mal beschreiben? Also ich habe das ja einfach so positive Nachrichten flapsig genannt bei der Vorstellung. Du sagst, es ist lösungsorientiert. Ist ja schon auch ein Unterschied, muss man ja ehrlich sagen. Was beschreibt mal so euer, vielleicht auch den Weg dahin? Also
ja,
was hat dich ursprünglich gestört eigentlich an herkömmlichen Newsportalen?
Genau, also es gibt schon einen Unterschied, wobei die Analyse von den Problemen in der Medienlandschaft, Medienwelt aktuell ist eigentlich noch relativ ähnlich. Das heißt, es überwiegen einfach, es gibt ja auch Studien dazu, es gibt ein großes Übergewicht an Beiträgen mit einem negativen Fokus, ohne Problemlösungsperspektive. Wir kennen es ja alle, Katastrophen, Konflikte, Scheitern von Politikern, Kriege, Apokalypse und so weiter. Die Medien sind voll davon, sind nicht nur voll davon, aber mir wird doch immer wieder ordentlich zugeballert damit. Und das hat führt zu verschiedenen Problemen bei den Leserinnen und Lesern. Also man wird irgendwie, man hat einerseits ein negativ verzerrtes Weltbild, also man denkt, dass wirklich ständig 5 vor 12 ist und es nur noch alles im Bach runtergeht, und das ist einfach nicht so. Abgesehen davon verliert man auch irgendwann die Hoffnung, noch was ändern zu können, man meint, das ist unabwendbar und weiß auch, wenn man es doch will, dann oft nicht gar nicht so gut, wie man es eigentlich machen sollte. Und deswegen ist es wichtig, dem was entgegenzusetzen. Und einerseits ist natürlich wichtig, ein bisschen mehr Positives reinzubringen. Ja? Also es ist auch Sachen, die gut gelaufen sind. Wir nehmen dann positive Entwicklungen, auch längerfristige Entwicklungen oder auch kleinere Erfolgsgeschichten, Porträts, Geschichten des Gelingens, wie Harald Welzer das nennt. Und es reicht aber nicht einfach nur, was Positives reinzubringen, weil das Problem ist auch, also positiv ist ja gut, aber es führt zu vielen Missverständnissen. Also der Begriff, wenn man es dann mit anderen Journalisten drüber spricht, positive Nachrichten, dann führt es immer zu dem Missverständnis, dass die Leute denken, okay, die wollen jetzt das Negative ausblenden, die wollen die Probleme ausblenden, die wollen alles rosa für die ist die Welt irgendwie rosa-rot und der Rest interessiert sie nicht. Und so ist es ja eigentlich nicht. Also es gibt zwar Medien oder irgendwelche Blogs und Instagram-Accounts, die so in die Richtung gehen, aber das Wichtigste ist ja eigentlich nicht, die Probleme zu verdrängen, sondern eben Lösungen dafür zu finden. Und deswegen bevorzuge ich den Begriff des lösungsorientierten Journalismus, weil er einfach immer, das Wort Lösung schon im Begriff drin hat. Und bei der Lösung ist klar, die Lösung gibt es nur, wenn es auch ein Problem gibt. Keine Lösung ohne Problem. Und gleichzeitig ist es irgendwie am Ende doch das Positivste, wenn man das Schlechte nicht verdrängt, sondern eine Lösung dafür findet oder einen Weg, wie man damit klarkommt. Das ist ja eigentlich das Befriedigendste am Ende und auch das, was am Ende das beste Gefühl auslöst, sozusagen. Und deswegen nutzen wir den Begriff des lösungsorientierten Journalismus. Und dann ist natürlich die Frage, welche Kriterien setzt man da an? Das ist relativ komplex. Sehr gut sind die Kriterien des Solutions Journalism Network. Das ist eine Organisation in den USA. Mittlerweile wahrscheinlich die beste und größte Organisation, die den Lösungsjournalismus, so wie sie das nennen, vorantreibt. Versucht auch, oder ganz viele Journalisten auch ausbildet, trainiert und oder weiterbildet in diesem Themenspektrum. Und die haben 5 Kriterien aufgestellt. Das erste ist, der Beitrag muss hauptsächlich sich mit der Lösung beschäftigen und nicht nur so ein kleines bisschen am Rand. Dann muss er ins Detail gehen, also fragen, wie funktioniert die Antwort oder der Lösungsansatz? Wie funktioniert der? Wie funktioniert der im Detail? Also das richtig beschreiben, sich dafür interessieren, nicht einfach nur, oh, hier ist was Tolles passiert und fertig, ja, sondern man muss schon auch wirklich das verstehen. Und man muss die Pros und Kontras verstehen. Also einerseits, idealerweise gibt es dann das diskrete Kriterium, Hinweise auf die Wirksamkeit von der Lösung, von einem Ansatz. Also auch datenbasiert, dass es wirklich Hand und Fuß hat und nicht irgendwie nur so Fantasie ist oder Meinung. Das ist auch wichtig, dass man es vom Meinungsjournalismus unterscheidet. Andererseits sollten aber auch die Grenzen des Lösungsansatzes aufgezeigt werden. Das heißt, es bringt auch nichts, alles irgendwie übertrieben abzufeiern, wenn es irgendwie nur ein kleiner Baustein von einem größeren, komplexen Ansatz ist oder einer größeren Herausforderung, sondern muss es irgendwie realistisch einordnen und zeigen, okay, das kann's nicht, hier ist es noch unklar. Das ist auch wichtig, damit man eben nicht das Positive zu sehr übertreibt und dann doch Gefahr läuft, irgendwie zu übertreiben und ein bisschen rosa zu färben, wo es doch in Wirklichkeit irgendwie schwieriger ist. Also es sollte auf jeden Fall realistisch sein, muss sich dann dadurch eben auch sehr, sehr kritisch mit den Lösungsansätzen auseinandersetzen, aber trotzdem ist es wichtig, überhaupt einen Fokus auf sie zu legen. Kritik kann nicht bedeuten, dass man sich die Lösung nicht anschaut und irgendwie nur über das Schlechte in all seine Einzelteile zerlegt und immer rauf und runter meckert, sondern es muss schon auch sein, dass man kritisch dann die Lösung in den Blick nimmt. Genau, das sind wichtige Kriterien und bei Squirrel News fügen wir dann halt, wie gesagt, noch irgendwie auch mal Porträts von Personen hinzu, die was anders machen, die auf gute Ideen gekommen sind, wie sagen wir mal die Oma, die Rollstuhlrampen aus Legosteinen baut. Ich glaube sogar, die kommt aus der Pfalz, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und eine positive Entwicklung, wie irgendwie Makrostatistiken, dass die weltweite Armut in den letzten 50 Jahren immer weiter abgenommen hat. Sowas ist auch wichtig, damit man irgendwie ein gutes, realistisches Bild von den Fortschritten auch auf der Welt bekommen. Und ja, das sind so die wichtigsten Kriterien, würde ich sagen, für unsere Arbeit.
Wie, das ist ja eine Menge Zeug.
Ja, ja.
Habt ihr Nutzer der Tools für oder ist das wirklich momentan alles noch total Handarbeit quasi?
Es ist Handarbeit, also Hand- und Kopfarbeit. Ich weiß nicht mal, ob man da Tools dafür nutzen könnte, beziehungsweise wir nutzen natürlich die irgendwie Google Sheet und so weiter, das ist klar, und auch irgendwie Online-Content-Management-Systeme, um das dann alles zu organisieren, aber für die Suche und Auswahl nutzen wir keine Tools, das ist tatsächlich Handarbeit und ich wüsste auch gar nicht, wie man es machen sollte. Also wenn, dann müsste man wahrscheinlich irgendwie einen siebenstelligen Betrag mindestens da reinstecken, um irgendeine KI zu entwickeln. Und ich wüsste aber auch nicht, was man da jetzt sagen sollte, dieser KI. Also es gibt ja nicht mal einzelne Ressorts, wo die Medien ihre lösungsorientierten Beiträge bringen. Das zieht sich eigentlich quer über alles. Es gibt zwar ab und zu mal eine Rubrik oder eine bestimmte Sendung, die sich darauf spezialisiert, so wie NDR Infoperspektiven oder Plan B beim ZDF oder MSZ-Magazin, die Lösung für alles. Aber es ist auch da nehmen wir nicht immer alles, auch da wägen wir nochmal kritisch ab und abgesehen davon, das ist nur so vielleicht ein Viertel von den, Drittel, Viertel von den Themen, die wir reinbringen. Der Rest zieht sich quer durch alles durch und ich wüsste jetzt nicht, wie der Algorithmus das uns abnehmen sollte.
Ja, nee, ich finde es insoweit spannend, also ich glaube, wahrscheinlich könntet ihr einfach, wenn ihr euch zuguckt, lernen. Ja, also ich, das ja, vielleicht, ist ja, der, ja, der Witz, ne? Ja. Ich finde es ja andersrum total spannend. Es gibt ja, mittlerweile gibt es ja eigene Algorithmen, die News schreiben. Und die werden ja auch trainiert. Ja, und
ja, das stimmt.
Sag mal, stell dir mal vor, die würden von euch trainiert werden. Wären die ja durchaus besser in der Lage, lösungsorientierte News zu schreiben.
Das ist eine gute Frage. Also wir hatten tatsächlich sogar in unserer, ich glaube letzte Woche, in unserer Ausgabe einen Artikel von Adrian Kreie aus der Süddeutschen Zeitung, der darüber geschrieben hat, welche Chancen es bieten kann, wenn Algorithmen mithelfen beim Journalismus und welche Chancen und welche Risiken es dabei gibt. Und er hat aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass wenn die Texte, da wo die Texte wirklich selbst geschrieben werden, dass sich das eigentlich erstmal auf Börsenberichte und Sportergebnisse beschränkt. Also bei den komplexeren Texten sind die Algorithmen noch nicht so weit. Vielleicht könnten sie bei der Themenauswahl oder bei dem Vorfiltern ein bisschen helfen, ja, aber vielleicht könnte man sogar mit Google Alerts irgendwie noch ein bisschen mehr machen. Das ist schon eine Möglichkeit, aber ich denke am Ende so den Feinschliff, den muss schon bis auf Weiteres erstmal menschliches Gehirn machen, besser mehrere zusammen. Und ja, genau. Aber wer weiß, also spannend ist es schon.
Wie groß ist euer Team? Also wie viele Leute sind jetzt immer da beschäftigt und sind das alles Journalisten oder gibt es ganz verschiedene?
Wir sind ein bisschen mehr als 10 und in der deutschen Redaktion, in der englischen sind wir jeweils so 3 und also mit unterschiedlicher Arbeitsintensität und daneben haben wir noch 2 Entwickler mittlerweile und noch Leute, die uns im Bereich PR und Social Media unterstützen, bei Design auch ein bisschen und UI, UX und was habe ich vergessen? Ja, ein kleines bisschen Marketing auch noch und ja, mal hier und da noch was, aber das sind so die, ja genau, das sind die Bereiche und also Journalismus auf der einen Seite, aber auch noch eben alles, was dazugehört, wenn man so ein kleines Startup aufbaut, Tech-Startup sozusagen, ja genau.
Mich erinnert es so ein bisschen immer, oder als ich das jetzt das erste Mal jetzt auch von gehört habe. Mir fällt bestimmt auch noch ein, wo ich das, wie ich über euch gestolpert bin. Also ist ein bisschen erinnert mich das so an diese Idee von Factfulness, ne? Dieses Buch.
Ja, von Hans Rosling. Von,
ja. Genau, und der auch sagt, dass viele Sachen ja, also oder man überhaupt erst begreift, wie gut eigentlich die Welt ist, wie viel schon viel besser geworden ist, wenn man sich einfach mal die Sachen mal aus einem anderen Blickwinkel anguckt. Ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Gibt es da Studien, also wie das so eine positive oder eine lösungsorientiertere Sichtweise den Menschen eigentlich auch hilft? Also gerade in einer Zeit wie jetzt?
Ich denke schon, wobei ich weiß nicht, ob es jetzt Studien direkt zu Corona gibt. Das sind, glaube ich, nur so, das sind erstmal so subjektive Wahrnehmungen. Wobei gerade, also wir hören immer wieder fast wöchentlich, dass Leute sagen, das ist genau das, was es jetzt braucht. Es gibt aber schon, also es gibt eigentlich eine ganze Menge Studien dazu. Und es gibt auch Studien, also die Frage ist natürlich, was heißt jetzt, was genau heißt helfen, aber es gibt schon Studien, die zeigen, dass eben die der Stress nachlässt, ja. Der Stress und die Frustration, die ausgelöst werden durch den Konsum von Katastrophennachrichten und so weiter. Und das ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was sonst noch alles da im Detail rausgekommen ist, aber es gibt Studien, die belegen, dass die Leute, dass es ja den Leuten psychologisch hilft, dass sie es gerne lesen, dass auch dass die Klicks genauso gut sind wie sonst, was ja oft anders angenommen wird, und dass die Verweildauer oft sogar länger ist als bei anderen Nachrichten. Von daher, das ist schon was die Leute, wollen und was sie auch brauchen, glaube ich. Also ich denke, es ist so ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, was das erfüllt. Eben, dass man sich nicht ganz so hilflos fühlt, sondern auch sieht, okay, hier wird was besser und hier wird was besser gemacht, hier gibt es Auswege und hier kann ich vielleicht auch selber mithelfen oder selber sehe ich auch, wie was funktionieren kann. Das ist schon so ein Empowerment eigentlich für die Leute. Und es gibt eine Menge Studien, aber ich kenne jetzt auch nicht alle auswendig im Detail, muss ich gestehen.
Ja. Ja, ich glaube, also ich bräuchte da nicht mal eine Studie, ich kann mir das gut vorstellen, wenn man echt jeden Morgen. Und da ertappe ich mich ja auch bei, wenn man jeden Morgen erstmal so die Inzidenzwerte checkt oder so, keine Ahnung. Also fängt man den Tag ja schon mit, mit irgendwie einem Haufen Toter was kann ich denn da selber machen? Ne? Ich finde, das ist genau das Schöne eigentlich an der Idee, zu überlegen, wenn ich mir die angucke oder die News angucke, wo Leute vielleicht was verändern oder auch eine Lösung für irgendwas finden. Das inspiriert mich ja wahrscheinlich dann eher, auch selber zu gucken, suhle ich mich jetzt quasi in meiner negativen Weltsicht oder packe ich das jetzt einfach mal an und ändere was. Ne?
Genau, und es sind so viele überraschende Momente, die wir auch immer selbst haben, wo man denkt, bei Sachen oder Problemen, Themenkomplexen, die einem eigentlich irgendwie unlösbar scheinen oder richtig schwer, und dann passiert doch wieder was und dann packt es doch wieder jemand aus dem neuen Ansatz, aus einem neuen Winkel irgendwie an oder sieht das anders und macht das anders und bringt da einen Schwung rein, mit dem man nie gerechnet hätte. Und wenn man sich da langsam dran gewöhnt, dann denkt man, ja, also es hat mich sicherlich auch selber irgendwie zum Gründen motiviert oder irgendwie Mut gemacht, so unbewusst, dass ich gesehen habe, okay, hier geht was und da geht was. Dann ja, kannst du es ja vielleicht selber auch. Ja. Es ist alles, alles machbar sozusagen.
Du hast jetzt beide Perspektiven, jetzt einfach auf der einen Seite auch mal tatsächlich so der News-Schaffenden aus deiner journalistischen Vergangenheit, jetzt auch quasi die des Kurators. Kann es so sein, dass es auch für Journalisten manchmal einfach einfacher ist, quasi nicht lösungsorientiert zu schreiben?
Es kommt drauf an, glaube ich. Es hängt ein bisschen mit dem Kontext zusammen. Also einerseits, ich glaube, es hat was damit zu tun, wie sehr die komplette Medienlandschaft auf eine bestimmte Art von Nachrichten gepolt und fokussiert ist. Und auch nicht zuletzt auch mit den Nachrichten, mit den Presseagenturen. Ja? Also wenn da zum Beispiel 100 Meldungen reinkommen durch einen Ticker und ich irgendwie 5 auswählen kann, ja, und dann werden noch 3 selbst produziert oder 8 oder wie viel auch immer. Und von diesen 100 Meldungen, die aber schon über einen Ticker reinkommen, sind schon irgendwie 90, sagen wir mal jetzt, haben so einen negativen Problemfokus und sind nicht unbedingt sehr lösungsorientiert. Es ist immer leichter für die Journalisten, die Ticker-Meldungen reinzuheben. Und wenn ich das, was von dort vorgegeben wird, ja, das bestimmt dann auch den Inhalt. Wenn jetzt 90 positiv, lösungsorientiert, konstruktiv wären, dann wäre es für die Journalisten vielleicht leichter, konstruktiven Journalismus zu machen, sozusagen. Ja. Und sie wären natürlich auch ganz anders informiert und inspiriert in diesem Themenkomplex. Aber dadurch, dass es jetzt, dass so viel davon ausgeblendet wird, vielen gar nicht bewusst ist, sie das auch nicht richtig gelernt haben, sich in ihrer Ausbildung nicht damit auseinandergesetzt haben, im Detail, vielleicht auch gar nicht auseinandergesetzt haben, ihr Kopf voll ist von Vorurteilen, ist es natürlich total schwer, überhaupt erstmal damit anzufangen. Das ist ein riesiger, also da sieht man erstmal nur die Hindernisse, ja, und weiß gar nicht, wie man es eigentlich machen soll. Das ist wie wenn jemand irgendwie jetzt im DFB-Pokalfinale spielen soll und hat aber, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber hat nie Fußball spielen gelernt. Ja? Da traut man sich das natürlich auch nicht so richtig zu. Und wenn du das aber irgendwie von Anfang an trainiert hast, oder sagen wir mal Flankenschießen beim Fußball, wenn du nie eine Flanke geschossen hast, ja, dann gehst du natürlich eher durch die Mitte. Und wenn du das geübt hast mit den Flanken, dann kannst du das auch mal bringen. Und ich glaube, so ähnlich ist es im Journalismus. Wenn du daran gewöhnt bist, das seit einer ganzen Zeit machst, dich damit beschäftigt hast, es ausprobiert hast, verbessert und so weiter, dann ist es nicht so schwer, ist kein Hexenwerk. Also es ist im Prinzip ganz normaler Journalismus sozusagen. Aber wenn du diesen einen Bereich immer umgangen hast sozusagen, dann ist es halt erstmal schwerer, den Stein ins Rollen zu bringen. So würde ich das sehen.
Wie wird denn euer Projekt von den journalistischen Kolleginnen und Kollegen aufgenommen?
Es ist unterschiedlich eigentlich. Also es gibt schon welche, die sich länger mit lösungsorientiertem Journalismus beschäftigen. Die finden es super eigentlich. Auch gerade beim Solutions Journalism Network haben sie gesagt, ach ja, genau. Wir haben auch immer gedacht, es braucht eine App und jetzt gibt es endlich eine. Es gibt aber auch immer noch viele, die sich nicht so damit beschäftigt haben und die dann einfach die üblichen Vorurteile bringen, dass konstruktiver Journalismus ist ja vielleicht doch irgendwie nicht kritisch genug oder sowas. Ich habe aber das Gefühl, dass es in den letzten Jahren sich schon ein bisschen verändert hat und größeres Bewusstsein dafür gibt und es schon offener aufgenommen wird als vor 5 Jahren oder noch früher zum Beispiel. Von daher ist eigentlich ich kann mich jetzt eigentlich auch nicht über schlechte Resonanz beklagen unter den journalistischen Kollegen. Andererseits gibt es jetzt Squirrel News erst seit 8 Monaten ungefähr. Seit 8 Monaten sind wir live. Das heißt, ich war jetzt auch noch auf keiner Live-Konferenz in Person, da ja Lockdown, Corona-Distanzregeln und so weiter war. Von daher, wer weiß, vielleicht gibt es bestimmt auch noch negative Erfahrungen in Zukunft. Aber eigentlich ist es ganz gut so, ja, würde ich sagen.
Ist das, glaubst du, dass ihr euch irgendwie, also momentan ist, wie geht das jetzt? Also ihr sammelt die News in der App, das heißt, verlinkt ihr auf die Beiträge oder dürft ihr die kopieren?
Wir verlinken da drauf, genau. Kopieren darf man den nicht. Mit manchen Verlagen haben wir eine Regelung, dass wir Überschrift und Vorspann kopieren dürfen. Die Teaser, da kopieren wir tatsächlich auch selber oder schreiben selber rein. Der Rest ist aber verlinkt, genauso wie auf der Website wird es verlinkt. Und in der App gibt es einen App-eigenen Browser. Und da wird es auch, da wird es dann drin geöffnet, genauso wie man sonst in seinem Safari oder Chrome oder Firefox öffnen würde. Und die Bilder in den Teaser-Screens, die sind auch nur embedded, also eingebettet, die sind nicht runtergeladen und hochgeladen, was einen großen rechtlichen Unterschied macht, sondern das ist quasi auch nur eine Link-Vorschau und dann das original gehostete Bild wird dann auch im Browser auf der Website des jeweiligen Verlags angezeigt.
Könntest du dir vorstellen, dass ihr irgendwann mal in der Zukunft auch eigene Beiträge schreiben werdet?
Ich kann mir das schon vorstellen. Also das war eigentlich eine ganze Zeit lang mein Ideal sozusagen. Auch als ich in der Vergangenheit im Kuratieren rumprobiert habe, weil ich am Anfang gedacht, ach, das ist doch irgendwie, noch selber schreiben wäre dann schon irgendwie dann das Beste und so, der Königsweg. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass ich das Kuratieren jetzt immer lieber gewinne, je mehr ich es mache. Es ist ein bisschen so, als wäre man Chefredakteur ohne Redaktion sozusagen. Also Chefredakteur der deutschen Medienlandschaft ohne wirkliche Kontrolle über die Beiträge zu haben. Aber ich kann halt entscheiden, was jetzt ist jetzt meine Ausgabe, was ist irgendwie, was kommt rein, was kommt nicht rein, was kommt groß auf Nummer 1 und was verstecke ich vielleicht so irgendwie ein bisschen mehr in der Mitte. Und das ist schon auch ein Teil, das Blattmachen sozusagen, wie das früher hieß im Journalismus oder wie es auch jetzt noch heißt. Das ist schon auch ein sehr wichtiger Teil des Journalismus, der mich immer auch sehr interessiert hat. Und ich fühle mich da jetzt nicht unwohl, muss ich sagen. Es macht schon auch sehr viel Spaß. Und ich könnte mir aber, also wenn es jetzt alles gut läuft, sich die nächsten Jahre alles weiterentwickelt, nach oben entwickelt, vom Budget her, das es auch zulässt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir auch eigene Beiträge machen, auf jeden Fall. Man muss halt nur im Kopf haben, wir brauchen so irgendwie nicht ganz einen Tag, um so eine Ausgabe zu produzieren. Und da sind dann 10 Artikel drin, die wirklich, wo es jeder selber nochmal 1, 2, 3 Tage gebraucht hat. Also wo 1, 2, 3, vielleicht auch mehr Tage an Arbeit reingeflossen sind. Und das ist schon, dadurch, dass die Leser das sonst nicht kriegen, ist es sehr, sehr viel wert für sie. Und wenn wir selber was machen, dann gibt es noch so einen kleinen, ist es ein kleiner Bonus obendrauf, aber es ist für die Leute eigentlich gar nicht so wichtig, ob wir selber schreiben oder ob jemand anders das schreibt, sondern die wollen einfach die Sachen lesen, gute Sachen, gute Texte, spannende Projekte und so weiter, neue Einsichten. Aber vorstellen könnte ich es mir auf jeden Fall in mittelfristiger Zukunft.
Zukunft ist ein schönes Wort. Wo geht die Reise bei euch hin? Ich meine, du hast von Anfang an, habt ihr euch mehrsprachig aufgestellt. Was sind so die, was ist eure Vision? Wo seid ihr in den nächsten 5 Jahren?
Ja, so ganz genau weiß ich es auch, auch nicht mehr.
Ja, okay, ich korrigiere meine Frage, aber in den nächsten 2 Jahren.
Nee, aber ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, wir starten auf Deutsch und Englisch und wenn es läuft, dann können wir gleich ein Jahr später noch Spanisch und Französisch dazu machen, ja, weil das ist ja, der Bedarf ist in allen Ländern da eigentlich oder in den meisten Ländern wahrscheinlich und die Möglichkeit, das zu machen, eigentlich auch. Spanisch ist ein großer Markt, Französisch ist auch, gibt's auch reihenweise Länder da mit den alten Koloniestaaten. Und habe jetzt aber doch gemerkt, dass es dann doch jedes Land, also man kann das nicht einfach so reibungslos, effizient, ohne Mehraufwand skalieren. Also das ist schon, jedes Land ist nochmal so richtig viel Arbeit da. Die Redaktionscalls, neue Sprachen, Texte in neuen Sprachen und das Bekanntmachen, die ganze PR, was da hinten dran steckt, bis das mal Leute auch wirklich erfahren. Von daher, ganz eilig habe ich es jetzt wahrscheinlich doch nicht mehr damit. Andererseits, ja, es wäre schon, also in den nächsten 5 Jahren wäre es schon schön, wenn da was passiert in die Richtung eigentlich. Abgesehen von den Sprachen wollen wir natürlich die App irgendwie weiterentwickeln. Die ist jetzt auch noch nicht, also da haben wir auch noch sehr viele Ideen, was man machen kann und bis das dann immer umgesetzt ist, das dauert auch. Also da soll schon auch noch was passieren. Gleichzeitig im Moment denken wir schon über auch eigene Podcasts nach und vielleicht auch Formate auf Clubhouse, was ja auch ganz interessant ist. Vielleicht auch was auf Clubhouse, was man aufzeichnet oder sowas. Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und ja, ich würde sagen, das ist vielleicht das auch erstmal genug. Muss man auch dann erstmal alles hinkriegen. Aber das sind so ungefähr die Sachen, die wir im Kopf haben.
Sehr cool. Ja, wie kann man euch jetzt gerade aktuell, du hast eben schon gesagt, ihr finanziert euch mit Spendentour, wie kann man euch supporten, was braucht ihr vielleicht noch, sucht ihr noch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter irgendwie, also mach jetzt mal ein bisschen, jetzt kommt der Werbeblock, wo findet man euch genau. Und mach mal das Wunschhorn auf.
Genau, also man findet uns auf squirrel-news.de oder auch .net/.de für die deutsche Ausgabe oder einfach im Play Store Squirrel News, das findet man dann schon, schwarz-weißes Icon mit einem eichhörnchen Gesicht. Über Google findet man uns sonst auch. Wie kann man uns unterstützen? Also das Wichtigste ist erstmal reinschauen, ausprobieren, lesen, dranbleiben und weiterempfehlen. Das ist auch ganz wichtig. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Spenden, vor allem über regelmäßige Spenden, weil die uns ein bisschen Planbarkeit ermöglichen. Es muss gar nicht unbedingt viel sein. Also 2 Euro im Monat oder 5 Euro im Monat ist schon super. Gern auch was dazwischen. Kann auch mehr oder weniger sein, aber es muss jetzt nicht die 100-Euro-Spende jedes Quartal oder sowas sein. Also es ist wichtiger, ist, dass möglichst viele ein bisschen was geben und da kommt dann in der Masse eigentlich auch schon was zusammen. Genau, ansonsten, ja, kann natürlich auch jeder ein paar reiche Freunde anhauen, die da noch eine richtig fette Spende geben. Da habe ich auch nie was dagegen. Wobei wir genau eigentlich erstmal davon abgelassen haben, uns jetzt nur durch große Stiftungen finanzieren zu lassen, weil man da am Ende doch die Unabhängigkeit ein bisschen drunter leidet. Genau, das ist das, das ist die finanzielle Unterstützung, die wir natürlich auch brauchen. Und Mitarbeit geht, wobei wir im Prinzip eigentlich jetzt mittlerweile auch schon ganz gut aufgestellt sind. Also wir suchen jetzt nicht mehr aktiv nach Leuten. An der einen oder Stelle, an der anderen Stelle verändert sich mal was, aber es kann auch immer jeder sich gern melden, der gern was machen würde, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt unbedingt noch Leute für die und die Redaktion brauchen oder sonst was. Also vielleicht ein bisschen PR-Unterstützung im englischsprachigen Raum, das wäre ganz gut. Auf Deutsch auch immer gern PR, aber in den Redaktionen und außenrum sind wir eigentlich ganz gut dabei. Wobei, ich sag mal, im Entwicklungsteam sind wir jetzt schon zwei, aber die hätten wahrscheinlich auch nichts dagegen, wenn noch jemand dazu stößt, sag ich mal. Ja, genau, das ist so das Wichtigste.
Sehr schön. Dich findet man auch irgendwie, glaube ich, auf den üblichen Portalen, ne?
Ja, genau.
Und so weiter.
Genau.
Wenn man da vielleicht auch nochmal nachfragen jetzt im Anschluss an unseren schönen Austausch hier hat.
Ja.
Ja, Jonathan, ich wünsche dir viel Erfolg für dein Projekt. Ich finde es super klasse. Es tut richtig gut, einfach auch mal so Sachen, auch mal ein anderes Format einfach da mal zu konsumieren und nicht nur, sie hat morgens, jetzt wo Trump nicht mehr da ist, ich weiß ja gar nicht, ne? Was macht man mit einem Tag, wo nicht irgendeine Katastrophe anfängt? Ich brauche neue Lesegewohnheiten.
Ja, ein guter Zeitpunkt.
Ja, ein guter Zeitpunkt, ne? Auf Squirrel News, Squirrel geschrieben, News,
genau.
Umzusteigen. Ja, Jonathan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auf das digitale Sofa mit mir über dein Projekt zu sprechen.
Danke ebenfalls.
Ja, gerne. Und wie gesagt, liebe Leute da draußen, lest lösungsorientierte Nachrichten. Und zwar auf der App Squirrel News, die ihr im App Store findet und auch im Internet einfach irgendwie googeln könnt. Ja, wenn es euch gefallen hat hier mit dem digitalen Sofa, dann gebt uns auch einen Daumen hoch und empfehlt uns auch weiter mit die Squirrel News. Und ja, ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Immer wieder Dienstagmorgens gibt es das digitale Sofa frisch auf eure Ohren. In diesem Sinne, lieber Jonathan, viele Grüße nach Berlin. Bleibt gesund und bye-bye.
Dankeschön. Grüße nach Mainz. Bye-bye.